Sie haben ja Glauben versucht zu definieren. Was ist denn nur eigentlich Glaube für Sie?
Ja, also für mich ist ja Glaube eigentlich Lebenselixier. Ohne Glauben an Gott, ohne Glauben an Jesus Christus ist für mich eigentlich das Leben nicht sehr sinnvoll. Und ich habe eigentlich ja nicht durch Überlegungen mit Glauben und Denken zum Glauben gefunden, sondern einfach durch diesen Hans Brandenburg. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal geschrieben, wir brauchen keine neuen Theologien. Wir brauchen Vorbilder, die uns an die Hand nehmen und sagen, komm mal ein Stück mit und sieh mal, wie das ist im Glauben. Und dadurch bin ich also irgendwie, ich wusste ja auch schon eine ganze Menge vom Glauben. Aber ich habe eben diesen Entschluss, diese Entscheidung dann erst getroffen. Und dann wurde mir natürlich vieles klar, auch wie herrlich es ist, wenn man einen festen Glauben hat, wenn man weiß, woher man kommt und wohin man mal geht. Und wer man selber ist. Auch, nicht? Auch das Identitätsproblem war für mich dann völlig gelöst.
Ihre Frau hat mir erzählt, dass Sie dann viele Jahre später eine Phase hatten, wo Sie sich ganz intensiv mit theologischen Fragen auseinandergesetzt haben,
ja.
Auch mit der Frage der Wirklichkeit unseres Glaubens.
Ja.
Was ist denn da vermittelbar aus Ihren Erfahrungen?
Ja, also ich habe zunächst immer gedacht, dass so viele auf diesem Entmythologisierungstheologie, die sogenannte moderne Theologie, da alle reinfallen, das muss doch irgendeinen Grund haben. Warum? Und dann habe ich gelernt, dass es keine voraussetzungslose Interpretation auch biblischer Texte gibt. Und das bei der Interpretation, die wird ja weitestgehend bestimmt durch unsere Prämissen, durch unsere Denkvoraussetzungen. Und wenn ich von einer Denkvoraussetzung ausgehe, zum Beispiel, dass man ja den modernen Menschen doch nicht mehr zumuten kann, dass ein Toter aufersteht und wirklich lebendig ist oder dass Wunder geschehen sind, dann muss man natürlich die ganzen Wunder und all das und vor allen Dingen das größte Wunder, die Auferstehung Jesu Christi, die leibliche Auferstehung Jesu Christi, muss man dann natürlich in Frage stellen. Und damit steht und fällt ja der ganze Glaube. Sonst ist es so eine Theorie, die ganz interessant ist, nicht wahr, aber die ja letzten Endes gar nicht verbindlich ist. Und das, für mich ist der Glaube auch immer in Verbindung mit einer totalen Verbindlichkeit gewesen.
Da tun sich ja gerade viele Naturwissenschaftler, und ich denke, ein Arzt fühlt sich sehr oft auch und weiß ich als Naturwissenschaftler, gerade Naturwissenschaftler tun sich ja sehr schwer mit dem Glauben. Worauf führen Sie das zurück?
Ja, ich meine eben, dass Sie praktisch die Interpretation von Wirklichkeit eben so sehr abhängig machen vor einer gewissen Vorstellbarkeit. Sie können sich das alles nicht vorstellen und dadurch wird das alles so nebulös, nicht? Und es ist ja ganz schön, aber auf der anderen Seite so einen persönlichen Gott, ach so, gibt's ja gar nicht, nicht? Und da hat mir besonders auch Heisenberg geholfen, nicht? Heisenberg hat damals schon mal gesagt, Glauben heißt immer, dazu entschließe ich mich, dafür entscheide ich mich, da stelle ich meine ganze Existenz drauf. Und das wollte ich unbedingt tun. Von Anfang an, ich wollte meine ganze Existenz auf Jesus Christus und auf seinen Vater stellen. Und bei der Wirklichkeitsdefinition, da kommen ja leider die meisten sowieso ins Schleudern. Es ist natürlich schwierig, Wirklichkeit zu definieren. Was soll man mal versuchen? Das geht gar nicht. Aber man kann ja nur von einer Wirklichkeit reden, wenn sie einem widerfahren ist, wenn man sie erlebt hat. Von einer Wirklichkeit zu reden, die man in keiner Weise erlebt hat, dann kann man überhaupt, das ist doch nur spekulatives Gerede. Nicht? Und da hat mir der Einsatz von Heisenberg auch wieder so geholfen. Da hat er geschrieben, Physik und Transzendenz bezeichnen nur verschiedene Bereiche der einen Wirklichkeit, die von einer untersten Schicht, wo wir noch vollständig objektivieren können, bis zu einer obersten Schicht reichen, in der sich der Blick öffnet für Teile der Welt, über die nur im Gleichnis gesprochen werden kann. Und dieser Satz, der hat mich so beeindruckt. Und da habe ich nur gedacht, Mensch, die meisten haben ja ein total falsches Wirklichkeitsverständnis. Nicht? Ich meine, zum Beispiel, Wer kann sich denn vorstellen, dass dieser Tisch, den wir hier vor uns haben, dass der in der letzten Substanz aus Schwingungen bzw. aus abstrakten Zustandsformen besteht? Nicht? Das kann sich ja auch keiner vorstellen. Aber ich kann die Erfahrung machen, der Tisch ist fest. Ich kann mich sogar drauf setzen, wenn ich will.
Sie sind sich also in gewisser Weise treu geblieben, denn irgendwie in der Jugend haben Sie ja doch mal gesagt, ich habe das jedenfalls gelesen, ich wollte nicht beim Betreten einer Kirche meine grauen Zellen wie einen Hut an der Garderobe abgeben.
Nee, das wollte ich nicht. Also für mich wäre das ganz schwierig geworden, wenn bei mir Glauben und Denken auseinandergedriftet wäre. Das nicht. Denn ich meine, schizophren wollte ich nicht, wenn nicht. Ich habe durch meine humanistische Schulbildung, nicht? Habe ich ja also auch einen Horror gekriegt vor jedem schizophrenen Denken. Und dieses schizophrene Denken, das habe ich so häufig gefunden. Das zeigt sich ja auch gerade an der Evolution, an der Problem-Evolutionsschöpfung. Da heißt es immer, das hat die Evolution so schön gemacht.
Also nicht? Die Natur. Also,
ja, die Natur hat das gemacht. Die Leute denken darüber nicht nach. Die Evolution ist eine Theorie. Die haben die Menschen aufgestellt. Kluge Menschen, schön, haben eine Theorie aufgestellt. Und jetzt macht man unter der Hand die Theorie, die die Menschen aufgestellt haben, zur Ursache für die Theorie. Also dümmer geht's ja. Ich habe das meinem Enkelsohn mal vorgemacht. Der ist jetzt 18 Jahre. Der hat sich ja totgelacht. Der hat gesagt, so was ist ja gar nicht möglich. Man kann doch nicht die Sache, die man beschrieben hat, zur Ursache von dem machen, was man beschrieben hat. Das geht gar nicht. Das ist töricht.
Ja, wie töricht. Wir freuen uns, dass wir nicht Theorien oder Hypothesen zur Grundlage unseres Lebens machen müssen, sondern dass wir uns freuen dürfen an der Größe und Güte unseres Gottes. Unterstreichen wir das gerade mal mit einem Lied.